Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 25. April. Heute mit den folgenden Themen.
Ich weiß von einem Fall, von einem Schweizer Label, das 4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr produziert und erst auf Druck der Konsumenten sich jetzt daran macht, nachhaltig zu produzieren.
Konsumentinnen und Konsumenten haben Macht und können nachhaltige Kleider einfordern. Das ist eines der vielen Themen der Fashion Revolution Week. Dann...
Ich fühle mich nicht alt.
Ich bin jung.
Jetzt bin ich, glaube schon eher ein bisschen auf der älteren Seite.
Also für mich jung einfach so ein bisschen unter 10.
Unsere Lebenserwartung hat sich im letzten Jahrhundert verdoppelt, doch wie halten wir es mit dem Älterwerden? Diese Frage behandelt die Ausstellung Forever Young im Berner Generationenhaus. Und?
So gut bin ich darum auch nicht gewesen. Also, vielleicht wäre ich gut gewesen, aber ich bin ein bisschen voller Sicht gewesen. Ich habe nicht zusammengesehen.
Ja, zwar nicht Fußballprofi, aber trotzdem ein Leben für den BSC Young Boys. Die gute Ibe-Seele Heinz Minder ist heute Abend zu Gast in der Veranstaltungsreihe «Persönlich im Quartier» im Restaurant 44. Am Mikrofon durch die Sendung gleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages und die hat Michael Spahr für uns recherchiert.
Mit einer provokativen Aktion hat heute das Komitee verkehrt für den Volksvorschlag und gegen das neue Sozialhilfegesetz demonstriert. Es hat beim Bahnhof Bern heute Morgen verschiedene Zugänge abgesperrt, symbolisch um zu zeigen, dass das neue Gesetz noch mehr Menschen von der Gesellschaft ausschließen wird. Ebenfalls aktiv gegen das neue Sozialhilfegesetz ist das Kollektiv Sozialen Kahlschlagstoppen. Es hat einen eigenen Stimmzettel entwickelt, auf dem zusätzliche Fragen beantwortet werden können, wie zum Beispiel, wollen Sie reiche Eltern für alle oder muss Schneck weg? Das revidierte Sozialhilfegesetz will den Mindestansatz für Sozialhilfe unter die schweizweit geltenden sogenannten SKOS-Richtlinien senken. Linke Parteien und soziale Organisationen haben dagegen ein konstruktives Referendum ergriffen. Das heißt, sie haben einen sogenannten Volksvorschlag eingereicht. Über Pro und Contra der Sozialhilfegesetzrevision diskutieren wir nächsten Montag live um 11 im Rabe Info. Die Abstimmung über das Gesetz und den Volksvorschlag findet im Kanton Bern am 19. Mai statt. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO muss offenlegen, welche Schweizer Rüstungsfirmen Waffen ins Ausland liefern. Die Wochenzeitung WOZ hat ein Bundesgerichtsurteil erwirkt, das ihr einen Einblick gewährt. Das SECO hat sich jahrelang geweigert, Transparenz bei den Waffenexporten zu schaffen, obwohl es eigentlich dem Öffentlichkeitsgesetz unterliegt. Die WOZ hat in ihrer heutigen Ausgabe versprochen, die Einsichten, die sie nun erhält, mit der Öffentlichkeit zu teilen. Der Ukraine-Konflikt wird erneut angeheizt. Laut SRF sollen Menschen in der Ostukraine vereinfacht zu russischen Pässen kommen. In der Ostukraine herrscht seit mehreren Jahren ein kriegerischer Konflikt zwischen auf der einen Seite Truppen und Milizen der Ukraine und auf der anderen Seite separatistischen Kräften, die von Russland unterstützt werden. Mit der aktuellen Aktion will der russische Machthaber Wladimir Putin ein Zeichen gegen den neuen Präsidenten der Ukraine setzen. Letztes Wochenende wählte das ukrainische Stimmvolk den Fernsehkomiker Volodymyr Zelensky zum neuen Präsidenten. Dieser hat angekündigt, sich wieder vermehrt in der Ostukraine zu engagieren. Die NZZ hat eine grosse Datenübersicht über den globalen CO2-Ausstoß veröffentlicht. Die zeigt, wer am meisten zum Klimawandel beiträgt. Vereinfacht gesagt sind die grössten Verschmutzer die Länder mit der stärksten Wirtschaft. An der Spitze sind also nach wie vor die USA, dicht gefolgt von China. Pro Kopf zeigen die Zahlen, dass je grösser der Wohlstand ist, desto grösser ist der Pro-Kopf-Ausstoß von Kohlendioxid, CO2. An der Spitze ist der reichste Staat der Erde Katar, gefolgt von zahlreichen Industrienationen, zu denen auch die Schweiz gehört. Arme Länder tragen vergleichsweise wenig zum CO2-Ausstoß bei. Mit Abstand am meisten CO2 entsteht bei der Energiegewinnung, die fast für die Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Danach folgen Transport, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Landnutzung. Diese Zahlen sind jedoch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Oft sind gewisse Bereiche nicht so einfach voneinander trennbar, wie zum Beispiel Energienutzung und Transport. Gewisse Bereiche sind auch noch nicht so gut untersucht. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass die Internet- und Telekommunikationsbranche wesentlich stärker verschmutzt als bisher angenommen, vor allem weil sie über einen gigantischen Energiebedarf verfügt. Vom Klima zum Wetter. In der Nacht auf Freitag müssen wir in der Region Bern mit viel Regen rechnen. Es kühlt merklich ab auf 11 Grad. Morgen und am Wochenende bleibt es dann stark bewölkt. Zeitweise regnet es. Das nasse und trübe Wetter wird begleitet von starkem Wind und relativ kühlen Temperaturen um die 10 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Logo Fashion Revolution, also Moderevolution, sieht man zurzeit auch in Bern. Was auf den ersten Blick wie ein Modelabel wirkt, ist in Wirklichkeit eine Bewegung. Eine Bewegung, die viel mit Mode zu tun hat, aber auch mit Konsumverhalten und vor allem mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Noch bis am Samstag läuft in Bern ein Festival zur Fashion Revolution Week. Dort werden zahlreiche Aspekte der Modeindustrie kritisch hinterfragt und Alternativen für eine nachhaltige Kleiderindustrie aufgezeigt. Neben Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden gibt es auch Partys und natürlich eine Fashion Show mit fair produzierter Mode. Michael Spahr hat sich im Festivalzentrum im City Pub Bern umgehört.
Pimp your T-Shirt, lang lebe deine Lieblingsjeans oder veredle deine Velomode. Das verspricht das Programm der Fashion Revolution Week, die diese Woche nicht nur in Bern stattfindet. Die sogenannte Moderevolution ist eine weltweit wachsende Bewegung für Nachhaltigkeit. Ihr Ziel ist ein Umdenken in der Modebranche, aber auch bei den Käuferinnen und Käufern von Kleidern. Mitverantwortlich für die Organisation in Bern ist die Modedesignerin Salma Allawi, die selber gerade daran ist, ein nachhaltiges Modelabel auf die Beine zu stellen.
Wir konsumieren ja alle Textilien, Kleidung. Es geht vor allem darum, Alternativen aufzuzeigen, aber auch zu zeigen, wie kann man etwas ändern, zum Beispiel mit dem Who Made My Clothes Hashtag, wenn man Firmen direkt fragt, wer hat meine Kleidung gemacht. Dadurch auch die Firmen dazu anregt, sich dort mehr Gedanken zu machen.
Die Konsumenten und Konsumentinnen haben eine gewisse Macht. Wenn immer mehr Menschen wissen wollen, von wo ein Kleidungsstück kommt und wie es produziert wurde, dann können die Modehäuser nicht länger schweigen. Einerseits führt dieser Druck dazu, dass sie offenlegen müssen, ob ihre Kleider unter fairen Bedingungen produziert und ob Umweltstandards eingehalten wurden. Andererseits ist es möglich, dass dieser Druck sogar dazu führt, dass sie ihr eigenes Geschäftsmodell überdenken müssen. Der Modedesigner und Aktivist der Swiss Fashion Revolution, Jamil Mokhtar, erzählt:
Ich weiß von einem Fall von einem Schweizer Label, das 4 Millionen Paar Schuhe pro Jahr produziert und erst auf Druck der Konsumenten sich jetzt daran macht, nachhaltig zu produzieren. Das war nicht vorgesehen im Businessplan, aber durch das ständige Nachfragen der Leute und die E-Mails und das getaggt werden auf Instagram etc. alles so bewogen wird, nachhaltig zu produzieren.
Nicht von ungefähr findet die Fashion Revolution Week weltweit gerade jetzt, Ende April, statt. Vor ziemlich genau 6 Jahren stürzte in Dhaka in Bangladesch die Rana Plaza Kleiderfabrik ein und tötete über 1000 Näherinnen und Näher. Rana Plaza wurde zum Symbol für das, was in der Modeindustrie weltweit schiefläuft. Ausbeutung von Arbeitenden, miserable Sicherheitsvorkehrungen, oft gekoppelt mit fehlendem Umweltschutz. Das ist der Preis für günstige Kleider in den Modegeschäften hierzulande. Sollten bewusste Menschen, die sicher gehen wollen, dass ihre Kleidung nachhaltig produziert wurde, einfach nur noch Kleider kaufen, die in der Schweiz produziert wurden? Jamil Mokhtar von der Fashion Revolution Bewegung verneint. Denn die Kleiderindustrie schafft in vielen armen Ländern eine wichtige Lebensgrundlage für die Menschen.
Schweizer Produktionen sind natürlich teurer, das muss man sich leisten wollen und können, aber man kann auch sehen, dass natürlich, wenn man Kleider aus dem Ausland konsumiert, dass die natürlich möglichst fair und möglichst sauber hergestellt sind, weil dann ist es eigentlich ein Schritt fürs Empowerment, oder? Das ist eigentlich Einkommensgenerierung auch für Familien. Public Eye zum Beispiel definiert ein Living Wage so, dass eine Näherin zum Beispiel mit ihrem Monatseinkommen eine vierköpfige Familie durchbringen kann. Und das wäre natürlich das Ziel.
Die Modewelt habe sich gebessert, sagt der Modedesigner Jamil Mokhtar. Menschen würden öfter an Tauschbörsen teilnehmen, statt Kleider nach einmaligem Gebrauch wegzuwerfen. Coole Secondhand-Jobs seien im Trend. Und es gäbe immer mehr faire Labels, also Kleidermarken, bei denen auf eine soziale und umweltverträgliche Produktion geachtet wird. Einer, der das auch tut und jetzt an der Fashion Revolution Week in Bern seine Kollektion präsentiert, ist der Modedesigner Thomas Gfeller. Er betreibt das Label Thomas Jakobson und hat sich auf Socken und Fliegen spezialisiert. Die Fliegen näht er selber, bei den Socken ist er auf Textilfabriken angewiesen.
Also bis jetzt habe ich die Socken in der letzten Schweizer Sockenfabrik herstellen lassen, das war in der Ostschweiz. Und nun habe ich so ein bisschen aus mengentechnischen Gründen nach Ostdeutschland gewechselt. Also es ist so ein kleiner Ort zwischen Chemnitz und Zwickau. Und das ist eine Sockenmanufaktur und die strickt mir die Socken. Also ich mache das Design und schicke das hoch, bin auch schon da gewesen. Und die arbeiten tatsächlich mittlerweile fast ausschließlich mit Biobaumwolle. Also ich bin immer in sehr engem Kontakt und schaue eigentlich, dass alles, was ich brauche, lokal und regional ist, dass ich das eigentlich ohne Flugzeug erreichen kann.
18.98 Franken kostet Thomas Gfellers neueste Kreation. Gelb-schwarze Socken, also in den Farben von IBE, dem Berner Sportclub Young Boys, der 1898 gegründet wurde. Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Doch gratis ist eine Revolution im Modegeschäft wohl nicht zu haben.
Die Fashion Revolution Week dauert noch bis Samstag. Links zur globalen Bewegung und zu den Events in Bern gibt es online auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Hier geht es gleich um etwas, was wir alle tun, ums Älterwerden und um die Frage, wie wir damit umgehen. Eine nachvollziehbare Meinung, wie mir zumindest scheint, vertritt diesbezüglich Robbie Williams. I hope I'm old before I die. She's taking me places I should never. I'm Rebe-Info. Kultur. Forever Young, willkommen im langen Leben. So heißt die Ausstellung im Berner Generationenhaus, die übermorgen Samstag eröffnet wird. Forever Young ist ein multimedialer Rundgang rund um das lange Leben. Grundlage der Ausstellung ist eine neue Studie über Altersbilder in der Schweiz. Was es mit dem Titel Forever Young auf sich hat, fragte Noel Grossenbacher den Projektleiter der Ausstellung, Detlef Vögeli.
Forever Young ist eines der meistgecoverten Pop-Songs. Wir haben jetzt auch für die Ausstellung 100 Versionen gefunden von diesem Song in ganz unterschiedlichen Sprachen. Forever Young ist irgendwie eine Sehnsucht, die ist so alt wie die Menschheit.
Wollen die Menschen wirklich für immer jung sein? Die Studie über Altersbilder in der Schweiz im Auftrag des Berner Generationenhauses sagt, der Wunsch, für immer jung zu sein, nimmt im Alter ab. Die Befragten, die in der Ausstellung zu Wort kommen, jedenfalls, sind sich einig.
Oh nein, das ist langweilig.
Im Sinn von jung bleiben, dass ich offen bleibe und tolerant. Wenn das bedeutet, dann ja. Aber wenn es bedeutet, dass ich immer 40 sein muss, dann nein.
Nein.
Ich bin froh, habe ich mein Leben hinter mir. Ich sage, gänge Haustüren gemacht. Verliebt, verlobt, verheiratet, verwitwet und geschieden.
Nein, ich glaube nicht. Das stelle mir irgendwie anstrengend vor.
Zwar träumen die meisten Befragten nicht von ewiger Jugend und Unsterblichkeit, sträuben sich bis zu einem gewissen Grad aber doch gegen das Älterwerden. Dabei geht es weniger um Äußerlichkeiten, sondern vor allem um die körperliche Aktivität und Eigenständigkeit. Wobei, die Studie bestätigt das Klischee. Die Mehrheit der weiblichen Befragten versuchen ein Leben lang, nicht alt auszusehen. Faltencreme ja, doch die Alterung mit Science-Fiction-Methoden aufzuhalten, dem stehen alle Befragten skeptisch gegenüber.
Wir haben so viele Sachen erforscht, alles. Sie sollten sich einmal zufrieden geben.
Okay, ich gestehe es hier und jetzt. Ich habe eine Anti-Aging-Gesichtscreme.
Ich selber gegen die Falten an.
Lifting und so Scherz. Nein, ums Gottes Willen nicht.
Die Ausstellung im Berner Generationenhaus beschäftigt sich nicht nur mit dem hohen Alter, sondern mit dem Älterwerden im Allgemeinen, so Detlef Vögeli.
Wenn wir über das Alter sprechen, sprechen wir meist vielleicht über die älteren Menschen ab 65. Und wir glauben, der Blick müsste eigentlich weitergehen, auf den ganzen Lebenslauf gehen. Wir alle sind irgendwo unterwegs auf diesem langen Lebenslauf und wir wollen eher die Frage stellen, wie wollen wir diesen Lebenslauf als Ganzes neu denken oder wie können wir denn neu denken?
Denn Alter ist nicht für jede Person dasselbe. Aus der Studie hervorgegangen ist lustigerweise, dass egal wie alt die Befragten sind, die meisten nur die noch Älteren alt finden. Sich selbst finden die wenigsten alt.
Vor 50 Jahren war ich 80 Jahre alt. Heute ist das eigentlich noch recht jung, 80.
Ich finde, alt ist man, wenn man pensioniert ist.
Dann meinen mit 20 sind wir schon 40 Jahre. Die 40-Jährigen meinen schon, sie bekommen bald AHV.
Wir sind erhudelt in der Natur draussen. Wenn man Freude hat, Leute kennenzulernen, das ist einfach noch nicht alt. Aber wenn man nicht mehr Lust hat, wenn man plötzlich in das Denken reinkommt, es hat keinen Sinn mehr und für was noch, und es nützt sowieso nichts, dann habe ich das Gefühl, dann ist man dann alt.
Niemand will alt sein und doch werden wir als Gesellschaft immer älter. In nur 15 Jahren ist voraussichtlich über ein Viertel der Menschen in der Schweiz im Pensionsalter. Höchste Zeit, sich mit dem Alter zu beschäftigen, findet Detlef Vögeli.
Mit dem ganzen Projekt wollen wir das Thema auf den Tisch bringen, zur Diskussion stellen, einen Dialog treten über das Älterwerden. Und wir haben jetzt nicht irgendwie eine Botschaft oder eine Mission, wie die Leute darüber denken, sondern wir glauben einfach, es macht Sinn, darüber nachzudenken, weil wir werden immer älter, daran lässt sich nichts ändern und es ist sicher gut, wenn wir da einen bewussten Umgang damit haben, sowohl persönlich, aber auch als Gesellschaft.
Detlef Vögeli ist Projektleiter der Ausstellung Forever Young. Am Samstag findet die Vernissage statt. Weitere Informationen gibt's bei uns auf unserer Webseite oder auf der Webseite des Berner Generationenhauses unter Forever Young.
Rebe Info.
Mein Name ist Karin Hoffmann und ich bin Geschäftsleiterin von Wohnen Bern. Wir sind ein Verein, der Wohnraum zur Verfügung stellt für Menschen in der Stadt Bern, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind. Und zum Verein, also zu dem Lebensraum oder den Wohnangeboten, die wir anbieten, inklusive Wohnbegleitung, gehört das Restaurant 44.
Dieses Restaurant 44, von dem Karin Hoffmann von Wohnen Bern hier spricht, ist einerseits ein ganz normales Restaurant. Zum anderen ist das Restaurant 44 aber auch ein Teilhabezentrum. Das heißt, hier sind auch Menschen willkommen, die nichts konsumieren wollen, sondern vielleicht einfach auf der Suche nach Gesellschaft sind. Im Zentrum 44 im Breitenrhein-Quartier wird heute Abend eine neue Veranstaltungsreihe eröffnet. Persönlich im Quartier heißt diese. Dazu Karin Hoffmann.
Persönlich im Quartier ist eine neue Veranstaltungsreihe, die im Restaurant 44 stattfindet. Das porträtiert Menschen und ihre Geschichten aus dem Nordquartier.
Die Gäste bei der Eröffnung der Veranstaltungsreihe sind einerseits Isabel Galvo, andererseits Heinz Minter. Isabel Galvo hat lange bei der christlichen Gassenarbeit gearbeitet und ist heute bei TOI, dem Trägerverein für offene Jugendarbeit, tätig. Wir haben Isabel Galvo zu einem früheren Zeitpunkt porträtiert. Den Beitrag gibt's auf unserer Webseite. Der andere Teilnehmer bei Persönlich im Quartier, Heinz Minter, wird von vielen auch liebevoll als IB-Grossvater bezeichnet. Tatsächlich spielen die Berner Young Boys eine große Rolle im Leben des Heinz Minter. Dieses Jahr feiert er seinen 76. Geburtstag. IB begleitet ihn, seit er ein kleiner Bube war. Ich habe Heinz Minter getroffen, und zwar genau dort, wo er heute Abend bei Persönlich im Quartier zu Gast sein wird, im Restaurant 44. Das Berner Nordquartier kenne er bestens, sagt Heinz Minter.
Ja, das kenne ich sehr gut. Ich bin hier aufgewachsen. Mhm. Ja, hier in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade hocken, sind die alten Wilderhäusle gestanden. Die Holzhäusle, die habe ich alle erlebt. Aus kleinen Bub natürlich noch. Ich hatte eine wunderschöne Jugend gehabt, das muss ich sagen. Obwohl wir nichts hatten, also nicht viel Geld. Wenn wir mal einen Franken hatten, waren wir steinreif. Nein, ich kenne das Quartier schon, ja, ja.
Hat es dich nie in die Fremde gezogen?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin ja mit der Hockey-Nats gereist, mit den Junioren an. Mit der Weltmeisterschaft. Und das Schönste war immer, im Flughafen zu Kloten anzukommen. Das Erste war, wenn möglich, auf die Toilette gehen, einen Becher kaltes Wasser trinken, weil im Ausland kannst du das nicht so. Und hier daheim, nein, ich bin immer heimgekommen. Und ich bin einfach schon ein angefressener Berner. Oder?
Ihr sagt jetzt, Hockey-Nazi seien da unterwegs gewesen. Wenn man den Namen Heinz Minter gehört, dann kommt ihm aber eine andere Sportart in Sinn, nämlich Schutten. Wie ist denn das losgegangen mit euch und IB?
Ja, es ist eigentlich losgegangen. Dann zumal hat man mit 10 dürfen schauen. Jetzt können sie ja viel früher gehen, die kleinen Knöpfe. Und dann konnte ich zu IB schauen, weil mein Vater bei IB gespielt hat. Und mit 10 durfte ich schauen dort raus. Und das war ein und alles. Das war am Mittwochnachmittag. Am 1 war man zu weg. Um 2:30 hat das Training angefangen. Und ja, so bin ich eigentlich zu IB gekommen, immer ein bisschen mehr. Und dann habe ich eigentlich die Juniorenzeit gespielt, bis und mit Nachzuchen 20.
Fußballprofi seid ihr aber nie gewesen. Ihr habt dann eine KV-Lehre gemacht, gell?
Das ist richtig, ja. Nein, ich bin nie Profi gewesen. So gut bin ich darum auch nicht gewesen. Also, vielleicht wäre ich gut gewesen, aber ich bin ein bisschen auf voller Sicht gewesen. Ich habe nicht so mal gesagt.
Auch wenn es nicht ganz in die erste Mannschaft der Berner Young Boys reichte, blieb Heinz Minter der Welt des Fußballs treu. Er ließ sich zum Trainer ausbilden, trainierte den FCWF und auf dem Spittuacker die Juniorenmannschaft des FC Zeringia. Trainer sein alleine reichte Heinz Minter aber nicht.
Etwas muss gehen, es hat mich nicht so recht befriedigt. Und nachher habe ich im Wankdorf aussen, der Freddy Hähner, also den zumal ich Physiotherapeut lernen kennen, und dem gesagt, ja, ich möchte gerne so etwas machen wie er, weil Als Trainer musst du einfach auch einmal einen pflegen, wenn etwas passiert. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst zu mir in die Schule kommen, wenn du willst. Du kannst dabei mir helfen. Und dann habe ich das fast ein Jahr, bin ich dort gebhebelt und zünkt und Bründchen geputzt und Köderkessel geleert und in der Physiotherapie. Aber ich konnte immer fragen, wenn ein Spieler verletzt ist, hat er mir gesagt, was der jetzt hat und wie das gepflegt wird. Und dann nach einem Jahr bin ich zunehmend in die Schule. Dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann habe ich das gemacht bei IB. Und dann hat es ergeben, dass der betreut, also die Mannschaft betreut hat, so für das Essen geschaut, für den Gar geschaut und all solche Sachen, der hat aufgehört. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich machen. Dann habe ich beides eigentlich, Ficke und Mülli, meine Frau gelernt kennen. Die war auch IB. Wo IB wirklich tief Hunger war, hat die der Fanshop, als Souvenirshop wieder anfangen aufziehen, aufbauen. Hat selber Haustücher gezeichnet und so. Da haben wir 10 dürfen machen, weil sie nicht mehr Geld hatten.
Ihr aber eure Frau, die hat den Fanshop betreut, der mit Herzblut bei IB dabei seid, da hat man auch nicht viel, über viel anderes geredet, bei mindestens daheim.
Jawohl, also der schon, ja. Jawohl, also gut, wir haben schon über IB diskutiert, aber wir haben dann eben die schlechte Zeit erlebt. Und ein paar Mal bin ich dran und habe gesagt, so, jetzt ist ich mache nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Sie wieder gekommen und gesagt, du jetzt nicht, wir machen noch bis Ende Saison. Dann ist wieder ein schöner Moment gekommen, dann hat man weitergefahren. Wohl, sie hat mir ein paar Mal den Schuh gegeben, dass ich weitergefahren habe.
Mit den schlechten Zeiten meint ihr sicher Mitte 90er Jahre.
Ja, einfach dort, wo wir kein Geld hatten.
Der Club hatte kein Geld, hat ja zum Teil nicht mal mit Spielern können zahlen. Hat sich das auch auf euch ausgewirkt?
Ja, es hat sich eigentlich nicht direkt auf mich ausgewirkt. Aber ich musste manchmal ein Sandwich aus meinem Sack zahlen. Aber ich hatte das Geld immer restlos, weil sie wieder ein bisschen hatten. Sie mich immer entschädigt. Also, IB war mir kein Rappengeld schuldig. Nicht.
Die prekäre finanzielle Situation des BSC IB in den 90er Jahren wirkte sich deshalb nicht direkt auf Heinz Minder aus, weil ein grosser Teil seines Engagements ehrenamtlich war. In der damaligen Zeit arbeitete Heinz Minder bei Jugend und Sport. Er habe dort jeweils extra um 6 Uhr morgens zu arbeiten begonnen, damit er am Nachmittag fertig gewesen sei, um im Wankdorf bei IB mithelfen zu können.
Ja, es war schon ein bisschen anstrengend, ja. Das ist meins.
Ja, das ist es.
Hallo, Sally, was jetzt? Ich tue dir nachher zurück, Leute. Ich bin da gerade mit einem herzigen Fräulein am Tisch, der gerade ein Interview macht mit mir. Ich tue dir nachher zurück, Leute.
Eigentlich wäre er mit seinen 76 Jahren längstens pensioniert. Aber Heinz Minder ist ein aktiver und gefragter Mann. Bei den Spielen des BSC IB betreut er jeweils die Kinder, welche an der Hand von Spielern ins Stadion einlaufen dürfen. Und auch sonst hat Heinz Minder ein Herz für Kinder und arbeitet im Namen des BSC Young Boys aktiv für die Kinderkrebshilfe.
Jetzt haben wir gerade die Osteraktion gehabt. Das heisst, wir gehen seit etwa 7 Jahren gehen wir am Mittwoch vor Ostern ins Kinderspital und bringen den Kindern von IB ein Geschenk. Das heisst, es kommen 4 Trainer mit und 4 Spieler. Du musst ein bisschen wissen, welche Spieler was mitnimmst, weil es geht dir dazwischen nach. Die Kinder, wenn die dann tropfen und so. Und dann haben wir dann den Kindern, bringen wir den Geschenke und Autogrammkarten. Dann können sie Fotos machen mit diesen Spielern. Und meistens sind die Mütter dort, die den Kindern fast den Platz wegnehmen, weil sie mal Spieler selber.
Die Spieler, ihr habt ja ein paar Generationen als Spieler miterlebt. Was würdet ihr sagen, haben sich die verändert im Verlauf der Jahrzehnte?
Ja, ich glaube schon. Und zwar die wir jetzt hier haben, also der Grossteil, auch von den Jungen, die machen etwas. Also früher sind halt die Spieler nach dem Training so schnell wie möglich im Sommer ins Marzilli abgesäckelt, die Sonne nicht und so. Und jetzt hat auch jeder seinen Kumpel bei sich, wenn sie auswärts gehen, im Car und so, und machen Aufgaben. Also wirklich, die arbeiten, das wird ja im April. Die machen nichts, dass sie voll sichern, das stimmt also nicht. Die arbeiten schon, die schauen für ihren Beruf, weil die sind heute so geschult, dass sie halt einfach wissen, Fußball ist nicht alles. Es kommt dann mal etwas nachher, ne, wenn sie Ausbildung haben.
Wir haben jetzt von den Spielern geredet, er hat natürlich auch manche Trainer gesehen und gehen. Bei IB, bei welchem hat er das Gefühl, der hat seinen Job richtig, richtig gut gemacht?
Wo ich unwahrscheinlich profitiert habe, war von Christian Gross. Das war alle Morgen, haben wir eine Viertelstunde zusammen geplaudert, aber nicht über die Schulte, sondern über Gott und die Welt. Wie ich gesehen habe, wie die Training machen und so. Aber ich habe eigentlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen keinen Trainer gehabt, den ich nicht haben möchte. Ich bin mit allen gut ausgekommen. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Es hat schon ein paar gegeben.
Sagt ihr mir wer?
Nein, ja, ich sage keinen Namen. Nee. Es waren nicht Berner, aber das ist gleich.
Diplomatisch ist er, die gute IB-Seele Heinz Minder, und er hat viel zu erzählen aus seinem Leben an der Seite des BSC Young Boys. Das tut er heute Abend. Heinz Minder ist Gast bei der Veranstaltung Persönlich im Quartier im Restaurant 44 zusammen mit der Jugendarbeiterin Isabel Calvo. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 25. April. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noel Grossenbacher und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt's auch. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.